Ich hoffe, ihr hattet eure Palmzweige virtuell wirklich in der Hand und habt diese Zeit genossen. So ist das ja auch am Palmsonntag damals gewesen. Jesus ist auf diesem Esel eingezogen in Jerusalem und die Leute haben gefeiert, haben sich gefreut, haben ihn als König begrüßt. Und das war richtig so. Und nur ganz wenige haben verstanden, was für ein König da Einzug hält, dass es nicht der König sein würde, der jetzt die Revolution ausruft, sondern der König, der gekommen ist, um die Revolution der Herzen möglich zu machen. Und wir gehen jetzt in diese ganz besondere Woche, wo wir daran denken, was Jesus am Kreuz getan hat. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist dann schon der Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern zum letzten Mal dieses Abendessen hatte. Und dann kommt die Nacht, in der Jesus verraten wurde, wie das im 1. Korintherbrief auch nochmal so ganz klar heißt. Und ich möchte euch jetzt schon ein Stück mitnehmen in Richtung dieser Nacht, wo Jesus zum ersten Mal Gewalt angetan wurde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, man kann ja viel aushalten im Leben, aber vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr geschlagen worden seid, körperlich angegriffen worden seid. Das ist einfach was ganz anderes. Und Jesus hat das in dieser Nacht erlebt und da stellt sich die Frage, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn mir sowas passiert, wenn ich sehe, dass anderen sowas passiert oder wenn ich auch ohne, dass es körperlich wird, ganz, ganz ungerecht behandelt oder werde oder angegriffen werde? Ich hatte diese Woche noch mal ein bisschen Zeit, habe ich einen schönen Film gesehen und manche von euch kennen das ja vielleicht. Da gibt es in diesen Comic-Universen, da gibt es eine Figur, die heißt Hulk. Und ich erkläre es auch mal für alle, die das vielleicht nicht kennen. Also bei Hulk ist es so, es ist eigentlich ein ganz harmloser, netter Typ. Da kann keiner Fliege was zuleide tun. Aber er kommt manchmal in Situationen, wo es einfach super, super fies und ungerecht wird. Und dann regt er sich irgendwie auf innerlich, kennt ja jeder von uns. Und dann, ich glaube, es ist irgendwie sein Puls, muss er so einen gewissen Grenzwert überschreiten. Er hat nachher auch so eine Uhr, damit er das besser kontrollieren kann, so eine Pulsuhr, haben ja viele von euch auch. Und wenn das dann so in diesen Moment kommt, wo er jetzt merkt, also jetzt reicht's aber wirklich, dann bricht aus ihm plötzlich der Hulk raus. Und Hulk heißt einfach, ist einfach ein gigantischer Typ, so ein grünes Monster. Und dann erleben alle, die bis dahin vielleicht meinten, sie können sich hier was erlauben, aber mal wirklich, dass jetzt aufgeräumt wird. Dann ist er total unbesiegbar, dann räumt er einfach alles ab, was ihm in die Quere kommt. Da können die auch mit Panzerwagen ankommen oder Panzerfäusten, das interessiert ihn überhaupt nicht. Er räumt dann mal so richtig auf. Und ich glaube, irgendwie ist das ja auch ein Traum, der in vielen von uns steckt. Es gibt einfach Situationen, wo man sagt, also jetzt reicht's aber. Wie das Wilhelm Busch schon so schön gesagt hat, vieles konnte er ertragen, aber wenn er dies erfuhr, ging es ihm wieder die Natur. Da muss man doch mal durchgreifen können. Und Jesus hat in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag, in dieser Gedenkwoche sind wir ja jetzt, so eine Situation erlebt. Und da gab es auch genau diesen Punkt, wo die Frage war, Jesus, lässt du jetzt den Hulk raus? Greifst du jetzt endlich durch? Rufst du jetzt zum Kampf auf? Und ich möchte mit euch gerne über diese Nacht heute Morgen mal sprechen. Weil sich in diesem Moment schon ganz viel davon zeigt, wie Jesus ist. Und weil wir in diesem Moment auch, glaube ich, ganz besonders verstehen können, was Ostern eigentlich bedeutet. Wir gucken ja auf das Kreuz und auf diese Geschehnisse von der Auferstehung her. Und anders können wir das auch gar nicht verstehen. Deswegen haben es die Jünger auch damals nicht verstanden. Jeder von uns muss ja sein Leben vorwärts leben. Manchmal verstehen wir im Nachhinein bestimmte Dinge. Und so war das damals auch. Und die Christen haben erst nach und nach das, was da passiert war, überhaupt verstehen können. Deswegen ist auch der christliche Feiertag der Sonntag. Nicht der Tag, an dem Jesus gestorben ist, der Freitag, sondern der Sonntag, an dem Jesus auferstanden ist. weil man das nur von der Auferstehung her begreifen kann, was da passiert ist. Aber trotzdem hängt in allen christlichen Kirchen an der Wand kein Bild des leeren Grabes, sondern das Bild vom Kreuz. Und ihr seht, es ist hier jetzt auch nochmal besonders durch die Dekoration hervorgehoben. Am Sonntag, am Tag der Auferstehung, verstehen wir, was am Kreuz passiert ist. Und das ist der Kern und das Zentrum des christlichen Glaubens. Warum? Auf der Folie steht Passion, das heißt ja Leiden, aber es heißt auch Leidenschaft. Am Kreuz können wir erst Gottes Leidenschaft wirklich verstehen. Jesus hat im Johannesevangelium, bevor alles losging, darüber gesprochen. Und das heißt in Johannes 13, Vers 1, Jesus wusste alles, was auf ihn zukam, und er liebte die Leute, die zu ihm gehören. Er hatte sie die ganze Zeit geliebt und er liebte sie bis ans Ende. Das heißt, zeitlich bis ans Ende, bis zu seinem letzten Atemzug auf dieser Erde. Es heißt aber auch vom Ausmaß her bis zum Äußersten. Und das ist Gottes Leidenschaft. Und die zeigt sich nirgendwo klarer als am Kreuz. Und deswegen ist jeder Sonntag, an dem Christen zusammenkommen, ein Tag, an dem daran gedacht wird, was ist an diesem Kreuz passiert. Ich hatte gestern die Chance, mit meiner Frau zusammen bei einem wunderschönen Abend zu sein von einem Duo, die heißen Zwei Flügel, Christina Bruderek und ihr Mann. Und die beiden waren hier in der FEG in Langenfeld und haben einen wunderbaren Passionsabend gestaltet. Und Christina Bruderek hat nochmal so gesagt, das Kreuz, das kann man auch so verstehen, das ist das Zentrum der Liebe Gottes. Und da siehst du die vier Arten der Liebe in diesem Kreuz. Nach oben die Liebe zu Gott, nach unten die Liebe zum Feind. Christina Bruderek hat das Entfeindungsliebe genannt. Die Gottesliebe, die Entfeindungsliebe, die Nächstenliebe und die Liebe zu dir selbst. Und das alles trifft sich im Zentrum dieses Kreuzes und steht da in vollkommenem Einklang und in vollkommener Balance. Und deswegen zeigt sich nirgendwo so sehr wie an diesem Kreuz die wahre Herrlichkeit von Jesus Christus. Die siehst du nicht, wenn du ihn als strahlenden Sieger in der Offenbarung auf dem weißen Pferd siehst. Auch, ja. Die siehst du auch am Ostermorgen. Die siehst du in vielen Situationen, wo Jesus siegreich ist. Aber all diese Siege, all das geht auf diesen einen Punkt zurück. Und auch im Johannesevangelium, in Johannes 12, Vers 27, da ringt Jesus selbst damit, dass er an dieses Kreuz gehen muss. Das Johannesevangelium hat nicht diese Szene in Gethsemane, wo Jesus ganz alleine betet. Davon berichtet das Johannesevangelium nicht. Das kommt im Johannesevangelium auf andere Weise zur Sprache. Und zum ersten Mal in Johannes 27, da sagt Jesus zu seinem Vater, diese Stunde ist da und was soll ich machen? Ich bin bedrängt, ich bin ängstlich davor. Aber ich weiß, dass ich ja genau deswegen in diese Stunde komme. Das ist dieser Zeitpunkt Gottes, an dem das Kreuz richtig war. Und dann sagt Jesus, Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kommt eine Stimme aus dem Himmel und antwortet ihm, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn nochmals verherrlichen. Und dieser Moment der größten Verherrlichung Gottes und der größten Herrlichkeit von Jesus ist das Kreuz. Und deswegen ist Ostern so wichtig und deswegen ist das so eine besondere Woche, in die wir jetzt reingehen. Und deswegen möchte ich mit euch in der Tat jetzt einmal sprechen über diese Nacht der Gefangennahme von Jesus. Die Nacht, in der das tatsächlich für Jesus zu einer ganz physischen Angelegenheit wurde. Ich will erstmal sagen, dass wir das ja, wenn wir das von Ostern her betrachten und wir kennen ja die ganze Geschichte, manchmal nicht richtig verstehen, wie die Situation damals war. Wir verstehen nicht, wie offen diese Situation war. Es war überhaupt nicht klar, was passieren würde. Und es gab viele, die mit durchaus realistischen Gründen erwarteten, dass dieses Passafest der Moment sein würde, wo Jesus endlich die Regierung in diesem Volk übernimmt. Wo er endlich Schluss macht mit dieser religiösen Clique, die nur in äußeren Formen erstarrt war. Das verbindet sich ja häufig mit dem Wort Pharisäer. Wo er Schluss macht mit diesen ganzen Kollaborateuren, mit denen, die mit den Römern zusammenarbeiten, mit denen, die sich längst hatten korrumpieren lassen, zu Lasten der kleinen Leute, die Sadduzäer, die Pharisäer. Dass er endlich sagt, so ab jetzt geht es anders. Er hatte 3 Jahre lang gearbeitet. Er war 3 Jahre lang predigend durchs Land gezogen. Die Leute waren begeistert, sie haben ihm zugehört. Sie haben das ja auch zum Teil verstanden, was Jesus wollte. Und es war eine Riesensehnsucht da, dass jetzt dieses Volk Israel endlich an diesen Punkt kommt, wo es wieder einen gibt, der an ihrer Spitze steht, der wirklich das tut, was Gott will. Und natürlich war diese Erwartung unendlich gesteigert worden, dadurch, dass Jesus eben am Palmsonntag auf diese Weise in Jerusalem eingeritten war. Nicht nur Jesus kannte ja das Alte Testament, die anderen auch. Er saß auf diesem Esel, das war ein bewusster Bezug auf alte Prophezeiungen. Er zog als König in Jerusalem ein. Und er zog da nicht alleine ein. Da kamen ganz, ganz viele mit. Aus Galiläa, aus den anderen Gegenden. Und plötzlich änderte sich praktisch die Zusammensetzung dieser Stadt Jerusalem. Das gibt es ja heute noch bei beliebten Ferienorten. Da ändert sich ja dann auch praktisch saisonweise komplett die Zusammensetzung. In Jerusalem war das auch so. Das war ein Riesenevent und da war eine ganz andere Besetzung plötzlich da. Und Jesus hatte so viele Anhänger. Und diese Volksfeste hatten natürlich immer ein Riesenpotenzial, schon immer gehabt, zu irgendwelchen Aufständen zu werden. Das ist ja ganz klar. Und für den Statthalter war das praktisch der alljährliche Albtraum, dieses Passafest. Weil er wusste, hier muss nur ein Funke losbrechen und dann habe ich hier das Riesentheater am Gang. Und so ist diese Situation auch für die Jünger von Jesus total offen gewesen. Und wir wissen, sie hatten sich auch darauf vorbereitet. Sie waren bewaffnet. Es waren nicht nur die anderen bewaffnet. Die Jesus-Gang war auch bewaffnet. Und dann gab es diesen nächtlichen Zusammenstoß. Und jetzt war die Frage, was passiert jetzt eigentlich? Ich war mal in Berlin, da war ich selbst noch ziemlich jung, auch so ich glaube Anfang 20, auf einer Bibelkonferenz. Also wir haben da nichts Schlimmes gemacht, aber wir haben uns natürlich mit Leuten unterhalten. Und ich war untergebracht bei einer Familie und der Sohn, der ging auch zur Gemeinde, aber der nahm auch ansonsten teil am Leben dieser Stadt und war auch oft nachts unterwegs und erlebte da, was da so abging. Und schon damals war das natürlich in Berlin nicht immer nur alles so ganz harmonisch. Er war auch Zeuge vieler auch körperlicher Auseinandersetzungen und Konflikte. Und er sagte mal zu mir, weißt du, das ist, wenn du da auf so einem Parkplatz stehst, in der Dunkelheit, das ist ein irrsinniger Moment, wenn du plötzlich hörst, wie überall die Messer aufklappen. Er fand das toll. Gut, Anfang 20, männlich, klar. Das sind genau die Leute, die uns dann manchmal Probleme machen. Ich glaube, er hat da nicht so mitgemacht. Aber das war genau so ein Moment, der da stattfand, als Jesus in dieser Nacht war. Das war so dieser Moment, wo plötzlich die Schwerter gezogen wurden, wo es ganz, ganz still wurde. Und jetzt die Frage war, was passiert jetzt? Und es war natürlich dunkel. Es gab Fackeln, aber jeder, der schon mal im richtig Dunkeln unterwegs war, nur mit Fackeln, weiß, dass das immer noch sehr, sehr dunkel ist. Und jeder erlebt so eine Nacht ja anders. Und wir haben über diese Nacht 4 Berichte. In jedem Evangelium wird über diese Nacht der Gefangennahme berichtet. Es sind 2 Augenzeugen und 2 Leute, die mit den Augenzeugen gesprochen haben. Und wenn wir diese Berichte lesen, merken wir, jeder hat da ein bisschen was anderes erlebt. Und unter der Leitung von Gottes Geist haben diese 4 Leute uns Berichte hinterlassen. Und jeder gibt uns so einen anderen Scheinwerfer auf das, was da passiert ist und auf die besondere Herrlichkeit von Jesus, die sich in dieser Situation zeigt. Und so möchte ich das jetzt auch mit euch machen. Wir hören gleich diesen 4 verschiedenen Leuten zu. Ich erzähle kurz, was war passiert. Also Jesus hatte dieses letzte Abendessen, dieses berühmte Abendmahl mit seinen Jüngern gehabt, in einem Haus, das ihm dafür zur Verfügung gestellt worden war. Dann ist er mit seinen Jüngern rausgegangen in die Nacht. Es wird ja schon sehr, sehr spät gewesen sein. Sie kommen in diesen Garten oder Hof Gethsemane, jenseits des Kidron. Und Jesus ist dann da eine Zeit lang allein. Er betet, er ringt mit seinem Vater um diese Frage, wie geht es weiter? Und wie wichtig war das, dass Jesus diese Zeit hatte? Die Jünger sind zum Teil eingeschlafen und er hatte sich auch mit einer Gruppe von Jüngern so ein bisschen abgesetzt. Wenn man die Berichte liest, muss man annehmen, dass vielleicht doch sich in dieser Zeit zu diesen 12 Leuten, die es da gewesen waren, plus Jesus, Judas war weggegangen, irgendwie war der zwischendurch mal verschwunden. Und es kamen noch Leute dazu, das werden wir gleich auch hören. Es waren am Ende wahrscheinlich nicht mehr nur diese 12. Und dann kommt dieser Moment, wo Judas plötzlich wieder auftaucht, Jesus ganz normal begrüßt. Ein Schüler begrüßte seinen Rabbi damals mit einem Kuss, das war einfach damals so ganz normal. Er begrüßt ihn ganz normal. Jesus weiß aber natürlich, dass das kein Zufall ist, dass Judas im gleichen Moment auftaucht, wo plötzlich auch seine Verfolger auftauchen, die ihn verhaften wollen. Und dann passiert etwas Besonderes. Ein Ohr wird abgeschlagen. Und es ist interessant, dass alle 4 Berichte dieses Ohr auch haben. Also man kann ja die Leidensgeschichte nicht erzählen, ohne zu erzählen, dass Jesus verhaftet wurde. Aber alle 4 berichten auch davon, dass einer von den Nachfolgern von Jesus das Schwert nicht nur gezogen hat, sondern dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr abgeschlagen hat. Wir dürfen annehmen, er war kein Chirurg, er wollte nicht auf das Ohr zielen. Es ging ein klein bisschen daneben. Er wollte dem einfach schlicht und ergreifend den Schädel spalten. Und das Ohr lag auf dem Boden. Und das ist dieser Moment, in dem dann die Frage war, was passiert jetzt? Und wir wissen, wie es weiterging. Jesus hat nicht zum Kampf geblasen. Jesus hat sich verhaften lassen. Und in dem Moment war Jesus ganz allein. Das ist ja häufig so, diese Stimmung, wenn so die Aggressivität da ist, das kann auch in einer Sekunde wieder komplett in sich zusammenfallen und alle sind weg. Und Jesus bleibt ganz allein und steht von dem Moment an ganz allein seinen Richtern gegenüber. Und jetzt hören wir mal auf diese 4 Männer. Und wir fangen mit Markus an. Das ist nicht die Reihenfolge der Evangelien, aber das Markus-Evangelium ist das Evangelium, das als erstes geschrieben wurde und das auch am kürzesten ist. Und deswegen fangen wir mal mit dem an, was Markus uns aus dieser Nacht zu erzählen hat. Markus 14, Abvers 43. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der 12, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der Verräter hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart. Der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und abführen. Sorgt dafür, dass er nicht entkommen kann. In Gethsemane angelangt, ging Judas sofort auf Jesus zu. Rabbi, sagte er, und gab ihm einen Kuss. Da packten die Männer Jesus und nahmen ihn fest. Doch einer von denen, die bei Jesus standen, zog sein Schwert, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Jesus aber sagte zu den Männern, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Das ist der kurze Bericht von Markus und er hat noch einen kleinen Anhang. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Markus ist derjenige, der sich als Evangelist am kürzesten fasst. Das merkt man auch hier, deswegen ist es gut, damit anzufangen. Er bietet uns sozusagen den Basisbericht, ne? Nur die allerwichtigsten Fakten eigentlich. Eine Sache lässt er aber nicht aus. Die haben die anderen alle auch und für die hat auch Markus Zeit. Und das ist, dass Jesus hier, als er festgenommen wird, eine ganz klare Ansage macht. Es ist nicht so, dass Jesus seine Würde verliert in diesem Moment. Jesus konfrontiert die, die da auf ihn zukommen, ganz klar mit dem, was sie da tun. Und er macht sie auch dafür verantwortlich. Sie sind ja nur geschickt, sie sind ja nur die Haut draufs der eigentlichen Machthaber. Aber Jesus konfrontiert sie. Er sagt zu ihnen, ich habe jeden Tag bei euch im Tempel gestanden, ihr wart, hattet nicht den Mut, mich festzunehmen. Ihr hattet Angst vor dem, was dann passieren würde. Jetzt kommt ihr nachts zu mir. Jesus behält seine Würde. Und was ist das für eine Würde? Das zu verstehen, hilft uns diese kleine Geschichte vielleicht von dem Jungen mit dem Umhang, der da nackt wegrennt. Das ist nämlich etwas, das erzählt uns nur Markus. Und es ist ganz interessant im Markus-Evangelium, so kurz dieses Evangelium ist, es hat immer ein paar Details, die die anderen nicht haben. Markus hat das ja wahrscheinlich alles in erster Linie von Petrus gehört und er hat so ein paar Einzelheiten von Petrus gehört und in dieses Evangelium eingebracht, die sonst gar keiner hat. Die Vermutung ist aber die, dass er diese Einzelheit hier mit diesem Jungen, der da nachher nackt davon rennt, nicht von Petrus gehört hatte, weil er das selber war. Weil das möglicherweise Markus selber gewesen ist, der hier sich selbst porträtiert. Wie so ein Auftritt in so einem Film, ich weiß nicht, wie man das Cameo-Auftritt, wenn der Regisseur mal kurz selbst auftritt. Er war vielleicht selbst dabei in dieser Nacht. Er hatte auch zu denen gehört, die dahin gelaufen waren, die auch was erleben wollten, die vielleicht auch mit dabei sein wollten, wenn jetzt endlich die Entscheidung fällt. Er gehörte wahrscheinlich zu einer Mutter, deren Haus das möglicherweise auch war, in dem Jesus da vorher gewesen war und in deren Haus sich auch später die Gemeinde getroffen hatte. Und er ist so dabei und will dann mit dabei sein, hat sich vielleicht nur schnell diesen Umhang umgeworfen. Man hatte damals ja noch nicht so praktische Klamotten, wie wir die heute haben. Und als es dann eng wird, da ist er weg. Und das ist im Leben von Markus so ein Muster, das sich durch sein Leben durchzieht. Und diese kleine Geschichte ist wie ein Bekenntnis, das Markus hier nochmal ablegt. Wenn es eng wird, war er weg. Das hat auch später Paulus erlebt, als er mit ihm unterwegs war. Und Markus hat so eine Entwicklung durchgenommen bis zu dem Mann, der dieses Evangelium schreiben konnte. Und ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben auch kennst. Wenn es eng wird, bin ich weg. Im Markus-Evangelium wird Jesus gezeigt als der vollendete Diener Gottes. Der Mann, der immer das tut, was Gott möchte und der sein ganzes Leben in den Dienst stellt für andere. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Das ist der Kernvers des Markus-Evangeliums. Und Markus selbst, der Autor, zeigt hier, wie wenig er das gewesen ist und wie sehr Jesus das gewesen ist. Jesus ist nicht weggerannt. Und du kannst dich auf eins verlassen: wenn es eng wird in deinem Leben, wenn alle wegrennen, Jesus ist der Mann, der da bleibt. Auch wenn es weh tut. Gestern wurde das nochmal so gesagt, das bedeutet nicht, dass da kein Leid in deinem Leben passiert, aber es bedeutet, dass das Leid für viele Menschen zu einem Moment geworden ist, die Gegenwart von Jesus in einer Tiefe zu erfahren, wie das auf den Höhen des Lebens niemals möglich gewesen wäre. Jesus ist der Mann, der da bleibt. Und Markus schreibt sich hier selbst in dieses Evangelium rein, um zu zeigen, wie wenig er selbst das gewesen ist und welchen Weg er in seinem Leben genommen hat, um dieses Muster zu überwinden.
Und jeder der Evangelisten stellt uns so diese Frage, wenn Jesus uns gezeigt wird in seiner ganzen Herrlichkeit, ist das eine Einladung zu sagen, Jesus, ich mache mich auf den Weg. Ich will in meinem Leben die Muster, die nicht gut sind, überwinden. Und da, wo ich immer wegrenne, wenn es kritisch wird, da will ich mit dir lernen, da zu bleiben. Und so zeigt uns hier Markus die Herrlichkeit von Jesus. Matthäus, der nächste Evangelist und jemand, der nun ganz sicher dabei war. Wir hören Matthäus zu. Matthäus 26. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der 12, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern und Ältesten des Volkes geschickt worden. Ihr merkt, es ist fast das Gleiche, was Markus auch geschrieben hat. Die beiden hatten wahrscheinlich sehr ähnliche Ausgangstexte, mit denen sie zunächst mal gearbeitet haben, Dinge, die schon aufgeschrieben waren. Und deswegen klingt vieles erstmal sehr, sehr ähnlich. Und umso spannender sind die Unterschiede. Der Verräter hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart. Der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Judas ging sofort auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er und gab ihm einen Kuss. Jesus sagte zu ihm, mein Freund, wozu bist du gekommen? Und schon traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Da griff einer von Jesu Begleitern nach seinem Schwert, ging auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Ihr achtet ja immer auf das Ohr, ne? Doch Jesus sagte zu ihm, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Wie würden sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Dann wandte sich Jesus zu der Schar der bewaffneten Männern und sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei saß ich doch Tag für Tag im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber das alles ist geschehen, damit sich erfüllt, was die Propheten in der Schrift vorausgesagt haben. Da ließen alle seine Jünger ihn im Stich und flohen. Ihr merkt schon, Matthäus ist ein bisschen ausführlicher und gibt uns ein bisschen mehr von dem wieder, was da gesagt wurde. Dazu gehört, dass Jesus hier im Matthäus-Evangelium zu Judas auch was sagt. Im Markus-Evangelium wird das einfach nur berichtet, er hat ihn geküsst und das war's. Und hier hat Jesus diese Frage an Judas, Freund, wozu bist du gekommen? Irre, was in so einer Frage liegen kann. Judas wollte das ja so aussehen lassen, als wäre er einfach nur aufgetaucht, gerade in dem Moment. Hallo Rabbi. Ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht. Man ist schon so lange mit Jesus unterwegs. Man weiß das auch mit der Allwissenheit und so weiter. Es ist erstaunlich, was man Jesus noch alles so vormachen will. Dass man meint, Gott alles so vormachen zu müssen. Und manchmal hat Jesus einfach diese Frage, Freund, wozu bist du gekommen? Sei doch einfach mal ehrlich. Sei doch einfach mal ehrlich. Judas hat das nicht geschafft. Ja, und dann fliegt dieses Schwert durch die Luft, das Ohr fällt auf den Boden und jetzt ist die Frage, geht's jetzt los? Normalerweise ist es so der Zündfunke, wo es losgeht. Ne? Der erste hat zugeschlagen, die anderen gleich hinterher. Jesus bringt das zum Stillstand und hier wird uns ganz ausführlich gesagt, wie Jesus das begründet, was er seinen Jüngern sagt. Das erste hat uns auch schon Markus gesagt, die Schriften. Jesus sagt noch was anderes, jeder, der das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Gewalt ist keine Lösung. Gewalt ist keine Lösung. So einfach, so klar aus der Geschichte zu lernen und doch eine Sache, die immer wieder falsch gemacht wird. Gewalt ist keine Lösung. Übrigens auch dieser Hulk, von dem wir vorhin gesprochen haben, der entdeckt ja dann, der weiß auch, dass er diese Eigenschaft hat, hat damit zu tun, dass man ihn zu einer Waffe machen wollte. Nicht zur Quelle der Gerechtigkeit, sondern dahinter steckt irgendein militärischer Trick, der versucht, eine Waffe daraus zu machen. Wer durch das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Und dann kommt vielleicht das Wichtigste. Weißt du nicht, dass ich meinen Vater bitten könnte und er würde mir 12 Legionen Engel bereitstellen? Im Matthäusevangelium ist Jesus der König. Das Matthäusevangelium ist besonders für die Christen geschrieben, die aus dem jüdischen Volk kamen und für die Jesus, für die das so wichtig war, dass der Messias der König ist. Und hier zeigt Jesus in diesem Moment, wo er sich wehrlos festlegen nehmen lässt, diese ganze königliche Würde. Weißt du nicht, dass mein Vater mir 12 Legionen Engel zur Verfügung stellen würde? Aber wie würde sich dann die Schrift erfüllen? Und das gilt auch für mein Leben und für dein Leben. Wenn sich nichts ändert, wenn Gott nicht eingreift, wenn das Wunder scheinbar nicht passiert, dann hängt das nicht damit zusammen, dass Gott machtlos ist. Wir haben ja letzte Woche eine Predigt hier gehört von Ulf und Christina Blieske zu diesem Thema Leid. Warum passiert so viel Leid? Ist dieser Gott vielleicht machtlos? Oder ist, wenn er gut ist, warum greift er dann nicht ein? Und ich empfehle euch, die Antworten, die da gegeben worden sind, euch auch nochmal anzuhören. Ihr könnt das ja alles auf verschiedenen Medien nochmal hören. Wenn Gott nicht eingreift, dann ist es gut, nach seinem Plan zu fragen. Und für Jesus war das alles Entscheidende in seinem Leben, den Plan Gottes zu leben. Das ist das, was hier mit den Schriften zum Ausdruck kommt. Das, was über ihn vorhergesagt worden ist. Gottes Plan leben. Und in dieser Herrlichkeit steht Jesus hier vor uns. Der König der Könige, der Mann, der jederzeit 12 Legionen Engel zur Verfügung hätte, der aber sich entscheidet, den Plan Gottes zu leben. Und wenn du damit ringst im Moment, wir haben nachher nochmal ein Lied, komm nochmal nach vorne, geh nach dem Gottesdienst nochmal zu Leuten und bitte sie, mit dir darum zu ringen, was dieser Plan Gottes ist. Jesus hat auch damit gerungen. Er hat im Garten Gethsemane damit gerungen. Das war für ihn nicht einfach und es ist für keinen von uns leicht. Aber Jesus ist durchgedrungen bis zu diesem Punkt, wo er sagen konnte, das ist Gottes Plan und ich möchte in diesem Plan leben. Und das ist seine besondere Herrlichkeit. Lukas, der war nicht dabei, definitiv nicht, aber er hat uns geschrieben, dass er mit vielen Augenzeugen gesprochen hat. Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar von Männern auf, an ihrer Spitze Judas, einer der 12. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Auch Lukas hat diese Frage, die Jesus stellt an Judas. Als die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Also hier wird dieser Moment der Entscheidung nochmal ganz klar hervorgehoben und da wird auch deutlich, die hätten das gemacht. Die hatten sich vorbereitet. Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Wer aufgepasst hat, hat jetzt zum ersten Mal erfahren, welches Ohr das war. Markus und Matthäus haben nur gesehen, es war ein Ohr. Lukas weiß, es war das rechte. Er hat die Augenzeugen befragt. Aber Jesus rief, halt, hört auf. Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn ausgerückt waren, zu und sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Im Lukas-Evangelium ist Jesus der Mensch. Deswegen heißt es hier auch der Sohn des Menschen. Ihr seid ausgezogen, es wird ja einfach das wiederholt, man denkt, kenne ich schon, brauche ich nicht nochmal zu lesen. Es ist der Sohn des Menschen. Im Lukas-Evangelium ist Jesus der Mensch, der als Mensch zu uns gekommen ist. Und deswegen und in dieser Rolle als Mensch gestaltet er diesen Wendepunkt. Und weil Jesus Mensch geworden ist, liegt in dem, was er am Kreuz getan hat, für uns die Heilung. Und Lukas ist tatsächlich von den Vieren der Einzige, der berichtet, dass Jesus dieses Ohr wieder dran gemacht hat. Die anderen schreiben das gar nicht. Aber Lukas war das wichtig. Im Lukas-Evangelium gibt Jesus keine ausführliche Antwort, keine drei Begründungen wie im Matthäus-Evangelium. Im Lukas-Evangelium antwortet Jesus seinen Jüngern mit einer Handlung. Er antwortet mit einer Heilung. Und das ist so, so großartig, dass Jesus in dem Moment, wo ich zugeschlagen habe, noch nicht am Ende ist. Dass Jesus da heilen kann, wo ich Opfer geworden bin, aber dass Jesus auch da heilen kann, wo ich Täter geworden bin. Jesus heilt das Ohr. Und das kann man bis heute erleben. Ich habe mich gestern eigentlich mal zum ersten Mal ausführlich mit dem Jörg unterhalten. Wir lernen uns ja gerade erst so kennen und wir hätten uns über vieles unterhalten können. Ich glaube, der Jörg und sein Sohn Lars, die sind auch Leute, mit denen man sich unterhalten kann, wenn man Zweifel hat, ob Gott heute noch im Leben von Menschen wirkt, ob Gott heute noch was verändern kann, ob Gott heute noch Dinge heil machen kann. Aber darüber haben wir uns gar nicht unterhalten, sondern er hat mir erzählt von einer Gewalterfahrung in seinem Leben. In dieser Zeit, als so viele Flüchtlinge kamen und das so viel Unruhe ausgelöst hat, dass bei ihm gegenüber ein Flüchtlingsheim gebaut wurde und plötzlich die Frage war, was passiert denn jetzt eigentlich? Und plötzlich da Mannschaftswagen aufgefahren sind und er nicht mehr in seine Straße reinkam, weil da Leute mit Maschinengewehren standen. Weil plötzlich ganz nah kam, was uns normalerweise ganz fern ist, dass diese Welt voll von Gewalt ist. Inzwischen ist das ja nicht mehr so. Die Politik hat irgendwie umgeschaltet. Die Gewalt ist wieder an die Außengrenzen Europas verlegt. Die Festung Europas ist relativ dicht gemacht worden. Von dieser Gewalt, die da stattfindet, bekommen wir nichts mehr mit. Aber da war es ganz, ganz nah. Und mich hat es sehr berührt, wie du mir erzählt hast, dass du in dieser Situation erlebt hast, dass sich da aber Dinge verändern können. Dass aus einer Situation der Gewalt heraus etwas heil werden kann und dass sich jetzt tatsächlich ein ganz angenehmes und wunderbares Zusammenleben ergeben hat zwischen den Menschen, die da wohnen und zwischen den Menschen, die als Flüchtlinge immer noch da sind. Jesus ist der Mann, der heilen kann. Und immer wieder erleben Menschen, die auf dieses Kreuz gucken, die Jesus an diesem Kreuz begegnen, dass das Rachegefühle, Hass, Härte verändern kann. Und zuletzt Johannes. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Ihr merkt, ganz anderer Erzählstil. Johannes hat ganz zum Schluss geschrieben und hat alles anders gemacht als die anderen. Er hat auch nicht die gleichen Quellen verwendet. Er erzählt die Geschichte nochmal ganz neu. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, sagte Jesus. Als er das zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich es bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit auf den Diener des Hohenpriesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Puh, alle, die immer Angst vor Widersprüchen in der Bibel haben, ihr könnt euch entspannen. Es ist auch bei Johannes nicht das linke Ohr, es ist das rechte. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert weg. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken. Jesus hat hier eine Antwort an Petrus, die ganz anders klingt als in den anderen Evangelien. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken. Hier wird nicht Bezug genommen auf das Alte Testament, sondern auf eine Beziehung. Auf eine Beziehung zu diesem Vater. Und im Johannesevangelium ist Jesus der vollendete, ewige, göttliche Sohn Gottes. Und so tritt er hier in einem Moment, wo er sich verhaften lässt, in der vollen göttlichen Würde seinen Verfolgern entgegen. Hier wird Jesus auch nicht verraten. Judas spielt hier überhaupt keine Rolle. Der kommt zwar mit, aber dieser Hinweis, so könnt ihr ihn erkennen und so weiter, da in der Dunkelheit, damit ihr nicht nachher den Falschen verhaftet und ihr habt Thaddäus weggeschleppt und Jesus lacht sich ins Fäustchen, sitzt irgendwo gemütlich zu Hause. Das ist hier gar nicht, darum geht es hier Johannes gar nicht. Johannes geht es darum, dass er sagt, Jesus tritt diesen Leuten in der vollen Würde des Sohnes Gottes entgegen. Er geht ihnen entgegen und sagt, wen sucht ihr? Und als sie sagen, wir suchen Jesus, den Nazaräer, da hat er dieses eine Wort für sie, ich bin's. Und dieses Wort, ich bin's, heißt nicht nur, das bin ich jetzt zufällig, das ist die göttliche Selbstoffenbarung schlechthin. In dem brennenden Dornbusch, als Gott sich zum ersten Mal wieder dem Volk Israel zugewandt hat und Mose gefragt hat, wie ist denn dein Name? Da war die Antwort, mein Name ist Ich Bin. Ich bin die Gegenwart, das heißt auch, ich bin es gewesen, ich bin die Vergangenheit und ich bin die Zukunft. Ich bin der, der da ist. Und im Johannesevangelium hat Jesus diese wunderbaren Ich-Bin-Worte. Er hat es ihnen gesagt, ich bin die Tür, durch die ihr gehen könnt in eure Zukunft. Ich bin das Brot, von dem ihr lebt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Licht dieser Welt. Und hier ist es vielleicht das großartigste Ich-Bin-Wort überhaupt. Jesus sagt es in dem Moment, wo es um die Frage geht, wer geht für dich und mich ans Kreuz? Ich bin's. Das ist die tiefste Identität. Und man merkt dann in dieser Szene, die fallen praktisch zurück auf den Boden. Sie begegnen dieser göttlichen Herrlichkeit. Ich bin's. Ich bin derjenige, der aus der Hand des Vaters diesen Kelch nimmt. Wir hatten gestern eine wunderschöne Hochzeit. Viele von euch waren ja auch da. Und da gab es auch einen Lobpreisteil. Und ein Lied, das ich gar nicht so gut kannte, hat mir besonders gut gefallen. In diesem Lied war der Refrain so, dass es immer heißt, so ist Jesus, so ist Jesus, so ist Jesus. Und ich bin von ihm geliebt, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Hier geht es um die Frage der Identität. Jesus ist der, der einfach da sein möchte in meinem Leben, der mit seiner Realität mein Leben bestimmen möchte, gerade dann, wenn es eng wird. Und das gibt mir die Chance, meine eigene Identität, wer bin ich, zu verstehen. Und das wird hier, finde ich, auf eine ganz bemerkenswerte Weise zum Ausdruck gebracht, weil plötzlich diese beiden Leute, die bisher völlig anonym waren, der eine nimmt das Schwert und will dem anderen den Schädel spalten, der andere kriegt das Ohr abgeschlagen. Johannes nennt uns die Namen. Plötzlich treten diese Leute aus ihrer Anonymität heraus und es sind ganz konkrete Personen. Petrus und Malchus. Johannes war ja irgendwie verwandt mit der priesterlichen Familie, deswegen wusste er vielleicht auch den Namen dieses Knechtes. Wer bin ich? Wer ist Jesus? Wenn ich diesem Jesus begegnet bin, der mir zeigt, ich möchte in deinem Leben da sein und ich kann das, weil ich am Kreuz für dich gestorben bin, dann kann ich von da aus auch selbst verstehen, wer ich bin. Dann kann ich hören, wie er meinen Namen sagt und mich einlädt in seine Gegenwart. Und das ist das Versprechen dieser Passion, das ist die große Leidenschaft Gottes, die Leidenschaft von Jesus, die ihn ans Kreuz gebracht hat, weil er da sein möchte, weil er diese Welt, die sich von ihm entfernt hat, mein Leben, das so weit von ihm weg ist, wieder durchdringen und erfüllen möchte mit seiner Identität und mit seiner Gegenwart. Und dazu sind wir eingeladen. Ich freue mich, dass das Team nochmal ein Lied für uns hat, das uns einlädt, in diese Gegenwart hineinzugehen. Ich wünsche euch allen eine ganz gesegnete Karwoche. Vielleicht habt ihr ja Zeit, für mich wird das auch schwer fallen. Wir haben ja nicht alle Osterferien jetzt, aber vielleicht habt ihr Zeit, diese Woche ganz bewusst zu erleben, auf diesen Jesus zuzugehen und seine Herrlichkeit zu entdecken. Und wenn das für dich ein Schritt ist, den du heute tun solltest, auf diesen Jesus zuzugehen, in seine Gegenwart, in seine Heilung, in seine Vergebung, dann kannst du das jetzt machen. Du kannst jetzt hier nach vorne kommen, du kannst jetzt hier mit dir beten lassen, du kannst an deinem Platz diese Entscheidung treffen. Lass es nicht vorbeigehen. In diesen ganzen Berichten geht es immer um die Stunde. Jetzt ist die Stunde, jetzt ist der Moment. Und ich glaube, dass jetzt ein Moment ist, wo Gott uns nochmal ganz neu einlädt, vor ihn zu kommen, zu diesem König, der unser Leben tatsächlich verwandeln kann, weil er für uns gestorben ist. Amen.